Dieser Podcast wird präsentiert von Chancen MV und dem Land zum Leben Mecklenburg-Vorpommern. MV tut gut. Unterstützt mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.
Hallihallo und herzlich willkommen zum Lokalhelden-Podcast. Direkt aus dem Basislager in Rostock. Montagmorgen, extrem warm. Technik macht auch so mäßig mit. Aber ist egal, denn ich freue mich, dass Hanna mir gegenüber sitzt von Hapster und heute sich die Zeit genommen hat, dass wir uns ein bisschen über Intertech und Co. unterhalten können. Und ja, Hanna, erzähl kurz mal was zu dir, zu euch.
Guten Morgen, Max. Warum du heute hier bist. Es ist wirklich sehr warm. Das mit der Technik, das kriegen wir hin. Wir sind ja beide Digital Natives. genau, mein Name ist Hanna, das Bachmann lassen wir heute Morgen weg. Ich bin Mitgründerin von Hapster. Hapster ist ein Insurtech hier aus dem wunderschönen Rostock. Was machen wir? Wir digitalisieren Versicherungsprodukte. Versicherung klingt erstmal super langweilig, aber wenn man bei uns mal durch die Büroräume flaniert, dann merkt man, kann man auch richtig viel Spaß mit haben und vor allem richtig viel Arbeit. Wir integrieren Versicherungsprodukte in Buchungsstrecken. Das klingt erstmal komplex, ist es aber nicht. Stellt euch vor, ihr fahrt mit dem E-Scooter über den Berliner Alexanderplatz, fallt auf die Nase, das tut erstmal weh. Das tut körperlich vor allem 6 Wochen weh. Finanziell kann das noch viel länger wehtun. Und genau solche Produkte bieten wir an. Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung. Wenn man E-Scooter fährt, sollte man eine Haftpflichtversicherung haben, by the way. Wir integrieren das direkt beim Anbieter. Das heißt also, ihr müsst euch da auch gar nicht drum kümmern, sondern macht einen Klick, wenn ihr das bucht und dann seid ihr versichert und dann
sehr cool. Ihr seid seit mittlerweile 6 Jahren am Start, wenn ich mich nicht irre. Magst du uns mal so ein bisschen durch die Historie führen? Weil ich finde, 6 Jahre ist ja schon, da hat man
also ja, sammelt, wenn wir, glaube ich, eine Menge Erfahrung. In ausreichenden Mengen haben, dann ist das Erfahrung. Das ist ja grundsätzlich natürlich, war das eine absolute Achterbahnfahrt. 6 Jahre, im Mai haben wir unseren 6. Geburtstag gefeiert. Das war eine ziemlich coole Party. Liebe Grüße an Alto an dieser Stelle nochmal. Ja, wir haben angefangen, Christian, Alex und ich, meine beiden Mitgründer, 2016. Ganz klassisch, am Küchentisch haben uns irgendwie was Lustiges überlegt, wobei die Idee tatsächlich, Ehre wem Ehre gebührt, ursprünglich von Alex war. Da ging es noch um situative Versicherungsprodukte. Also die Idee, die Alex hatte, war, ich fahre jetzt auf dem Auto, auf der Autobahn Richtung Norden, nein, Richtung Süden, will in den Skiurlaub und frage mich, was ist eigentlich, habe ich eigentlich einen Unfall, ist das abgedeckt? Und wenn meine Actioncam jetzt runterfällt oder meine Drohne, während ich irgendwie super tolle Aufnahmen mache von mir beim Skifahren. Und was wir am Ende machen wollten, also die Grundidee hinter Hapster war, man kann dann eben auf der Autobahn, natürlich der Beifahrer, nicht der Fahrer, übers Handy noch schnell eine Versicherung abschließen. Und zwar nicht jetzt sofort für 10 Jahre und dann kommt alles per Post, sondern komplett digital und sofort. Und auch nur für den Zeitraum, in dem man es braucht. 4 Tage Urlaub, 4 Tage Versicherung. Das war die Grundidee von Hapster. Das ist jetzt 6 Jahre her. An der Grundidee, wir nennen das heute Touchpoint-Based Insurance Policy oder auch Embedded Insurance, hat sich nicht viel geändert. Das Einzige, was glücklicherweise passiert ist, ist, dass der Markt auch reingewachsen ist in die Idee, die wir hatten. Das ist ja, wenn man ein Startup gründet, immer die allergrößte Frage. Ist der Markt soweit oder ist er das noch nicht? Bei uns wird er es jetzt glücklicherweise langsam. Das heißt, genau, wir haben angefangen mit einem eigenen Webshop, das haben wir alles selber aufgebaut, haben am Endkunden erstmal geguckt, funktioniert das mit den situativen Versicherungsprodukten, wollen die Leute das eigentlich, wie ist das beispielsweise mit so einer Subscription, wollen die Insurance as Netflix sozusagen, oh Gott, ich werde heute sehr viele denglische Wörter, ich entschuldige mich an die Zuhörer, das passiert leider automatisch, wenn man in einem Startup arbeitet. Genau, und die Kunden wollten das und das fanden wir großartig, haben aber schnell gemerkt, okay, jedem einzelnen Endkunden ein Versicherungsprodukt verkaufen ist wahnsinnig teuer, so viel Kohle hatten wir nicht. Und haben dann gesagt, okay, wir bauen das aus, wir erweitern das, wir bringen das Versicherungsprodukt genau dahin, wo der Endkunde etwas anderes tut, etwas konsumiert, etwas mietet, etwas kauft, was auch immer. Und machen seitdem eben oder haben seitdem einen starken Fokus auf B2B-Vertrieb. Was waren so die Meilensteine? Ja, puh, darüber haben wir jetzt kürzlich tatsächlich schon mal intensiv nachgedacht, als wir 6 Jahre alt wurden. Wir haben zu dritt angefangen, waren relativ schnell zu viert mit unserem CTO, weil wenn du ein Intro-Tech sein willst, dann sollte auch jemand Ahnung von der Tech-Seite haben. Das war ziemlich schlau von uns in der Retrospektive. und haben eben diese Plattform aufgebaut. Also das, was wir am Ende kreiert haben, nennt sich Embedded Insurance Platform. Die ist Product Agnostic, um einfach im Flow zu bleiben. Das heißt also, das Versicherungsprodukt ist uns am Ende egal. Wir können da von Logistik über sämtliche medizintechnische Geräte zum Beispiel bis hin zu Smartphones, Fahrräder, was man so kennt, alles drüber versichern. Dann kam die MBMV, hat uns sozusagen den Start ermöglicht. Wie nennt man das, wenn die Rakete startet? Sie hat uns sozusagen die Zündung mitgegeben in Höhe von Geld. Das war tatsächlich ziemlich großartig, weil alles, was wir damals hatten, war so ein bisschen eine Idee und ein Businessplan. Wenn man sich diesen Businessplan heute anguckt, dann kann man eigentlich nur ganz, ganz laut drüber lachen. Steht bei uns im Kuriositätenkabinett. Aber die MBMV hat gesagt, das Team ist cool und was die sich da vorgenommen haben, das klingt eigentlich auch ein bisschen größenwahnsinnig, aber es könnte tatsächlich was werden und haben netterweise sozusagen die Anschubfinanzierung geleistet. Und damit ging es dann los. Ja, das war damals unvorstellbar viel Geld, was wir von der MBMV bekommen haben. Und wir dachten, damit kommen wir jetzt 10 Jahre locker hin. Hat nicht ganz geklappt. Ich glaube, ein halbes Jahr später mussten wir dann wirklich mit dem Fundraising anfangen. Und ab da wurde es dann erst richtig lustig. Also Fundraising, da könnten wir jetzt einen eigenen Podcast drüber machen. Der VC-Markt ist ein ganz spezielles Ökosystem. Und da wurde es richtig lustig. Ja, mittlerweile sind wir 80 Leute, über 80 Leute, fast 90, sitzen im wunderschönen goldenen Käfig, wie er genannt wird, an der Warnow, Campus Alt-Karlshof. Und sind tatsächlich, muss ich sagen, doch schon mächtig stolz auf das, was da so die letzten 6 Jahre passiert ist. Und ich sage absichtlich, was passiert ist, nicht, was wir erreicht haben. Das war absolut eine Teamleistung von all den Menschen, die uns da unterwegs unterstützt haben.
Sehr krass, sehr krasse Story. Und vor allem, was ich halt, und darum geht es ja logischerweise heute, daran immer so spannend finde, ist ja der Aspekt, 6 Jahre in MV gegründet. Und wie du es gerade gesagt hast, ihr sitzt immer noch an der Warnow. Das heißt, ihr seid immer noch hier. Was mich natürlich zu der Frage führt, was euch als Start, vielleicht mittlerweile Scale-Up, inwiefern euch MV da unterstützt hat als Bundesland, aber ja, auch gebremst hat vielleicht.
Die Antwort auf deine Frage ist ja, sicherlich beides. Am Ende würde ich aber sagen, steht unterm Strich, stehen die positiven Zeichen. Das sind mehrere Sachen. Also ich habe schon gesagt, die MBMV hat uns unfassbar gut geholfen als mittelständische Beteiligungsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern. Dann allein der Umstand, dass wir in Berlin eins von 480 Millionen Insurtechs gewesen wären und wahrscheinlich kein Hahn nach uns gekräht hätte, wir natürlich damit hier in MV schon ein gewisses Alleinstellungsmerkmal haben und hatten. Falls es da draußen noch Insurtechs aus MV gibt, meldet euch bitte bei uns. Wir würden uns gerne mit euch austauschen. Aber ich kenne keins. Für mich ganz persönlich der allergrößte Vorteil an MV ist das Team, was wir aufgebaut haben. Das ist schon, unsere Investoren aus England nennen uns immer die Northern German Underdogs. Und das sind wir als Gründer. Das ist aber auch das Team. Das sind echt Leute, die sind teilweise direkt aus dem Studium gekommen und haben bei uns einfach ganze Abteilungen, ich sag mal, fast millionenschwere Business Cases aufgebaut. Und das ist in Berlin sicherlich auch möglich und auch ähnlich machbar, aber da bleiben die Leute nicht 5, 6 Jahre bei dir, sondern da sind sie nach einem halben Jahr wieder weg. Und ich muss ehrlich sagen, das macht mich unfassbar glücklich, wenn ich da morgens irgendwie reinkomme und durch dieses Team gehe und mir einfach denke, irre, dass diese Menschen vor 3, 4, 5 Jahren erstmal schon mal noch nie was mit Versicherungen zu tun hatten. Und eben, wie gesagt, meistens noch frisch von der Uni, also quasi noch keinen Job gehabt, erster Job, finde ich unfassbar cool. Und ich glaube, das wäre tatsächlich an einem anderen Standort so nicht möglich gewesen. Also dieses Northern German Underdogs, das feiern wir schon wirklich hart. Es ist natürlich da draußen, gerade in einem VC-Markt, wo alle eigentlich nur Geschichten erzählen von morgens bis abends, war das nicht immer leicht, aber ich sag's mal so, die Summe allen Übels ist am Ende konstant und von daher glaube ich, dass uns das am Ende genau ausgemacht hat und wir auch deswegen erfolgreich waren, weil wir so under-promise, nein, over-promise, under-deliver, nein, umgekehrt, under-promise, over-deliver, können wir das ja, schneiden? Wir waren einfach cool.
Du engagierst dich ja zusammen mit noch vier weiteren Partnern bei Five Scales. Für die vielleicht, die es noch nicht gehört haben oder kennen, was steckt dahinter und vor allem, was motiviert dich, das zu tun? Weil ich könnte mir vorstellen, dein Job füllt dich ganz gut aus, das nebenbei noch zu machen. Warum?
Ich. Ja? Five Scales, ja, machen wir mittlerweile auch schon über anderthalb Jahre, irre. Woraus ist das entstanden? Also ich an dieser Stelle vielleicht einmal Shoutout an Max, an Tobi, an Jan und an Jonas. Das sind quasi die anderen vier der Five Scales. Es wird in MV oder ja wurde und wird extrem viel für Gründer getan, die sich in der Gründung befinden. Also das sind Unis, das sind digitale Innovationszentren, ich entschuldige mich. Da gibt es unfassbar viele Veranstaltungen, Inspire, den Accelerator. Danach hört es aber so ein bisschen auf. Und ich finde das grundsätzlich total großartig, dass hier eine, meiner Meinung nach, Gründungskultur sich im Entstehen befindet. Aber es gibt eben durchaus im Land auch eine Menge Startups, die sind über diese Phase weit hinaus. Da geht es um andere Themen, da geht es wirklich um eine Series A, eine Series B. Da geht es darum, wie skaliere ich ein Team von 50 auf 100 Leute? Wie steige ich in neue Märkte ein? Wie überlebt meine Unternehmenskultur, wenn ich auf einmal die Hälfte der Leute, die da in meinem Büro sind oder auch remote für mich arbeiten, gar nicht mehr kenne. Und darum wollen wir uns bemühen. Das klappt, du hast es gerade selber gesagt, mal mehr, mal weniger gut, weil wir eben alle auch einen relativ, ich sag mal, anspruchsvollen Hauptjob haben und das natürlich bisher absolut ehrenamtlich betreiben. Aber das macht unendlich viel Spaß. Wir wollen wirklich mit den Unternehmen sprechen und versuchen zu vermeiden, das ist der Hauptsinn von Five Scales, dass alle die gleichen Fehler machen. Weil wir haben sie alle fünf gemacht, wir haben sie meistens auch nicht nur einmal gemacht, vielleicht haben wir sie auch noch ein zweites Mal gemacht. Und warum sollen da jetzt nicht alle anderen, wenn sie es wollen natürlich, ne? Warum sollen alle anderen die Fehler jetzt auch nochmal wiederholen? Das ist unser Ziel und natürlich Netzwerk. Also jeder von uns hat in den letzten Jahren ein sehr, sehr großes Netzwerk aufgebaut in alle Richtungen. Potenzielle Kunden, Partner, Mitarbeiter. Wir haben sogar schon Mitarbeiter, also Bewerber sozusagen geteilt. Das ist der Sinn dieses Netzwerks, sein eigenes Netzwerk teilen, im Netzwerk besser werden. Hat sich schon, glaube ich, für jeden von uns in den letzten anderthalb Jahren bezahlbar gemacht. Wir haben zum Beispiel unseren HR-Manager über Jans Empfehlung bekommen können, sind mit dem super happy. Das ist ja Netzwerk und Wissenstransfer, Enablement. Genau, das ist der Zweck.
Ja, klingt für mich auch ein bisschen nach so einem, nochmal angeknüpft an diese MV-Frage so, ne? Dass das wirklich, also man sagt immer so, ob Rostock oder MV, so das Dorf an der Ostsee irgendwie, ne? Aber irgendwie ja passt es ja dann, weil das eben so krass kurze Wege sind und eben Netzwerke nicht nur irgendwie überlappen, sondern eben auch sehr miteinander verflochten sind und ja dadurch schnell so ein Austausch stattfinden kann. Nochmal zurück zu dem, was ihr als Kernbusiness ja oder worin ihr euch befindet. Weil ich habe immer das Gefühl, so bei Startups geht es halt vielen, du hast auch gesagt, viele gehen direkt von der Uni, die haben so dieses Startup, ist so ein bisschen coden, ein bisschen Kicker, ein bisschen Fritz-Cola trinken, da, so, ne? Und ich überlege mir mal so, also per se jetzt, also aus meiner Einstellung heraus, Versicherungswesen, uff, ist so, ui. Und dann Deutschland, ach du Himmel. Also zum einen so dieses Thema, ich bin erstmal grundskeptisch gegenüber allem und erst recht versichert, die Fuzzis im Anzug, und gleichzeitig dieses, oh mein Gott, habe ich das eigentlich versichert, ist dies und jenes und oh, mein Hab und Gut so krass wie möglich zu schützen. Daher frage ich mich natürlich für euch, vor allem als Startup, also transformieren und revolutionieren. Wow. Auch für mich noch früh heute zu wollen. Und auf der anderen Seite natürlich sich in einem gewissen klassischen Umfeld zu bewegen. Ist das in Deutschland, hat man da besondere Herausforderungen?
Wir haben bis Mai diesen Jahres oder bis April diesen Jahres immer die Geschichte erzählt, wenn du es in Deutschland schaffst, schaffst du es überall, wenn du Versicherungen verkaufen willst. Wobei ich muss an dieser Stelle einmal sagen, es gibt ein einziges Team bei Hepster, das richtig unter dem regulatorischen Wahnsinn der Deutschen, was das Thema Versicherung angeht, leiden muss. Und das ist tatsächlich unser Produktteam, also Insurance Product Team. Ich glaube, für alle anderen ist das sehr weit weg. Also da geht es wenig um AVBs, Obliegenheiten und all diese Dinge. Außer natürlich auch für unseren Customer Support und unseren Claim Support. Aber das sind so die drei Teams, die das betrifft. Alle anderen, da geht es eher um den Tech und eher um den Sales und eher ums Marketing. Das ist da der Fokus. Aber zurück zu meiner Geschichte. Genau, wir haben immer gesagt, wenn es in Deutschland schafft, schaffst du es überall. Und dann sind wir nach Frankreich gegangen. Ja, die Franzosen sind da nochmal anders speziell, was das Thema Recht und Regulatorik angeht. Also ich sag's mal so, man kann sich 100% einfachere Märkte ausdenken, um ein Startup zu gründen als Versicherungsbranche oder allgemein die Finanzbranche. Aber wenn du so eine gewisse Schwelle übertreten hast, wo du einfach gesagt hast, okay, die Prozesse stehen, du hast grundsätzlich verstanden, wie das funktioniert, wie du es umsetzen kannst, was du darfst, was du nicht darfst, wie der Kunde funktioniert und du hast natürlich am Ende auch ein Produkt, das der Kunde kauft, das ist auch immer sehr, sehr wichtig, dann ist das auf der anderen Seite auch ein dankbarer Markt, weil, du hast es angesprochen, die Deutschen, den Deutschen oder allgemein den Europäern, in unterschiedlichen Ausprägungen ist das Thema Versicherung wichtig. Das ganze Thema Finanzdienstleistungen ist in Europa sehr, sehr relevant. Das heißt, am Ende der Markt ist groß. Und ich will es nicht jinxen, ich klopfe mal auf Holz, aber grundsätzlich, früher war das so, sobald irgendwie ein Wettbewerber auf dem Radar aufgetaucht ist und irgendwie auch nur annähernd etwas Ähnliches getan hat wie wir, ist die blanke Panik ausgebrochen. Mittlerweile sehen wir das tiefenentspannt, weil da gab es auch ja ein bisschen Konsolidierung am Markt, das heißt, also der eine oder andere hat es vielleicht weniger gut gemacht als der andere, aber grundsätzlich ist der Markt groß und der Markt ist bereit für digitale Versicherungsprodukte und mit jedem Jahr, in dem neue Generationen kauffähig werden sozusagen, wird er noch größer. Das heißt, am Ende ist das Fluch und Segen. Also ich glaube, klar, unser Produktteam hat da viel zu leiden, aber ich meine, die kommen aus der Versicherungsbranche, die sind leid gewohnt. Und fürs allgemeine Geschäftsmodell ist das, wir haben es bis hier geschafft und wir werden das auch noch sehr viel weiter schaffen.
Das klingt auf jeden Fall ambitioniert. Ist dann, was kommt nach Frankreich? Kommt, also, was so eure Vision oder auch, wie man immer so, jetzt komme ich mit Englisch, Exit Strategy, ne? Also, wo soll es hingehen? Sagt ihr irgendwann, okay, wenn uns irgendein Riesenschuppen ein geiles Angebot macht, dann ist es das, dann sind wir die Lösung für irgendeinen oder einen gewissen Synergiepartner dauerhaft für die Zukunft zu finden? Oder wollt ihr sagen, nö, wir wollen bis zum Mond? Was habt ihr für so eine Vision, wo ihr hinsteuern wollt, sofern
bis du das zum Mond und darüber kannst? Hinaus auf jeden Fall. Also Exit, klar, jedes Startup gedanklich beschäftigt sich damit. Für uns aktuell überhaupt kein Thema. Dafür ist die Reise einfach viel zu spannend und dafür haben wir viel zu hart alle zusammen daran gearbeitet, dass wir da hinkommen, wo wir heute stehen und uns durch diese ganze Arbeit eben auch unfassbar viele Möglichkeiten geschaffen. Also in unserer Vision steht, wir wollen Market Leader for Embedded Insurance within Europe sein. Das fanden wir schon irgendwie sehr ambitioniert, als wir diese Vision erstellt haben, vor, glaube ich, 2-3 Jahren. Mittlerweile denken wir tatsächlich gar nicht mal mehr nur noch über Europa nach, sondern auch darüber hinaus. So viel sei dazu gesagt. Also das ziehen wir jetzt alle zusammen durch, weil das ist einfach viel zu geil, um da jetzt auszusteigen und jemand anderen die Lorbeeren ernten zu lassen für das, was sich dieses ganze Team in den letzten Jahren aufgebaut hat. Ach, eine ewige Diskussion. Es wird auf jeden Fall immer hier ein Herzstück von Hepster sein und bleiben. Es ist natürlich auch so, je mehr wir in neue Märkte einsteigen, desto mehr werden wir Personal benötigen. Personalsituation ist gerade global sehr, sehr angespannt, sehr, sehr schwierig. Das heißt, da werden wir gucken müssen. Wir diskutieren mit unseren Investoren seit Jahren, ob wir nach Berlin gehen. Ich würde es persönlich, obwohl ich ja gebürtige Berlinerin bin, würde es persönlich ungern tun, weil da hast du nochmal ganz andere Herausforderungen, gerade auf dem Arbeitsmarkt. Aber irgendeine Entscheidung werden wir früher oder später treffen müssen, um einfach dieser Personalnot Herr zu werden, die da jetzt schon besteht und in Zukunft definitiv pro neue Markt noch stärker wird.
Speaking of Team, du bist ja die Gründerin im Team. Wie sieht eure Frauenquote, wenn man das mal so sagen darf, im Unternehmen dann generell aus? Und welche vielleicht, ich sag's jetzt mal, wie es ist, geilen oder auch welche beschissenen Erfahrungen, man muss Dinge, glaube ich, einfach mal auch aussprechen, hast du gemacht, als Gründerin letzten Endes? Weil ich könnte mir vorstellen, auch Versicherungswesen ist vielleicht eher anders orientiert.
Also Frauenquote, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich würde jetzt mal in den Raum stellen 50-50, aber ich kann es jetzt gerade akut nicht beweisen. Ich hoffe, dass es so ist. Auf jeden Fall haben wir unfassbar wirklich viele großartige Frauen, die bei uns arbeiten. Und es ist manchmal tatsächlich auch, manchmal arbeite ich auch wirklich gerne lieber mit Frauen zusammen als mit Männern. Aber in anderen Situationen arbeite ich auch lieber mit Männern zusammen als mit Frauen. Es hält sich alles die Waage. Ja, mit beschissenen Erfahrungen als Frau in einem Introtech. Ich kann damit leider nicht aufwarten. Ich mache mich damit regelmäßig sehr unbeliebt, aber das ist tatsächlich ein Thema, zu dem kann ich sehr, sehr wenig beitragen. Ich bin da, weiß ich selber, unfassbar privilegiert und handle natürlich und rede auch immer aus dieser sehr, sehr privilegierten Situation heraus, wenn es so um Frauenquoten und all die Dinge geht, weil aus meiner ganz persönlichen Warte und Erfahrung soll man das einfach den Gründerinnen und Gründern selbst überlassen, ob sie gründen möchten oder nicht. Und aus meiner Erfahrung, aus meiner Sicht, gibt es in Deutschland mittlerweile alle Möglichkeiten, ein Unternehmen zu gründen, wenn man das möchte. Es ist deswegen noch lange kein Zuckerschlecken, aber sollte es meiner Meinung nach auch nicht sein, weil das ist nicht Sinn der Sache. Ja, es gab natürlich in den letzten 6 Jahren extrem viele Veranstaltungen, bei denen ich sowohl den Altersdurchschnitt als auch die Frauenquote massiv erheblich beeinflusst habe. Und mit Sicherheit hat der ein oder andere dann vielleicht auch nicht mit mir in der Pause beim Kaffee gequatscht, weil er mich nicht ernst genommen hat. Aber ich bin mal ehrlich, als wir gegründet haben, war ich 26. Das hätte einem 26-jährigen männlichen Menschen auch passieren können, weil junge Leute per se erstmal so betrachtet werden, als, ja, Punkt. Ich kann leider dazu nicht viel sagen. Ich kann jetzt nicht mit einer richtig coolen Geschichte aufwarten, wie ich mal ganz doll gedisst wurde, weil ich eine Frau bin. Ich kann es nicht.
Ist doch cool, ist ja trotzdem, finde ich, eine Power-Einstellung irgendwie. Ich finde, also ich selbst bin ja auch ein junger Mensch und merke das auch hin und wieder mal, dass man vielleicht 1-2 Schritte extra gehen muss und in gewissen Netzwerken, die eher mit Menschen, weiß ich, 1-2 Generationen teilweise weiter, was ja auch verständlich ist. Die haben ja ihren Erfahrungsschatz und Co. Aber es ist manchmal wirklich träge. 1-2 abschließende Sachen. MV nochmal zurück, ein Land zum Leben. Und Co. Ist ein bisschen auch mal ja der Leitgedanke und vieles, es wird viel damit geworben von wegen Arbeiten, wo andere Urlaub machen etc. Wie ist so unser Status quo? Ist das zeitgemäß? Also wenn du jetzt mal sagen willst, als Gründerin, als Arbeitgeberin, als junger Mensch, als, I don't know, was aus deiner Sicht braucht MV generell für dich zum Beispiel noch?
Ich finde grundsätzlich, ehrlich gesagt, noch ganz schön viel. Das ganze Thema Netzwerk ist ein unfassbar wichtiges. Five Scales ist da nur eins und ist nur ein Anfang. Aber all die Menschen, die einen gewissen, boah, jetzt sage ich mal Lifestyle und mache mich damit wieder sehr unbeliebt, aber pflegen möchten, auch hier oben in MV pflegen möchten, die sollten sich zusammenfinden und sollten irgendwie zusammen dafür sorgen, dass es dass sie da was auf die Straße bringen. Sich immer nur hinzusetzen und auf Politik, auf Wirtschaft, auf alle anderen zu warten, dass die irgendwas tun, hat noch nie funktioniert, wird auch in diesem Fall nicht funktionieren. Deswegen werde ich mich da jetzt auch nicht einreihen und anfangen aufzuzählen, was mir irgendwie alles nicht passt. Es nervt mich bis heute, dass ich nicht von Rostock nach Berlin fahren kann und ein Telefonat führen kann, mal ganz abgesehen von einem Teams-Call im Auto. Aber das sind alles Rahmenbedingungen, damit muss man irgendwie umgehen lernen. Ich fände es halt wirklich wichtig, wenn sich die jungen Leute hier im Land, die Bock haben, was zu bewegen, wenn die sich noch enger zusammenfinden. Ich war ja letzte Woche auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saro. Da wurde von der jungen Elite gesprochen, muss man auch mal ein bisschen vorsichtig sein. Aber der Gedanke dahinter, eine junge Elite zu formen und die auch zusammenzubinden und das aber auch natürlich völlig offen zu halten, das jetzt nicht als exklusives Netzwerk zu verstehen, sondern wirklich als Menschen, die Bock haben, was zu bewegen, was zu machen, das fände ich wirklich gut, wenn wir das in den nächsten Monaten und Jahren auf die Straße bringen könnten, weil, wie gesagt, sich hinsetzen und jammern, dass irgendwie jede Zeitschrift, jede Wirtschaftszeitschrift, die ins Haus purzelt, aussieht wie aus den 90ern und alle Veranstaltungen irgendwie blöd sind, das bringt am Ende auch nichts, dann sollen wir es halt selber machen. Das würde ich mir wünschen, weil das sendet auch das richtige Signal, weil ich glaube, es wird uns viel zugehört. sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik. Nur sind unsere Forderungen, unsere Anforderungen, glaube ich, nicht immer ganz klar, so sie uns denn selber klar sind. Das ist ja auch immer die große Frage. Und schon gar nicht, was man damit machen soll. Also wir waren ja auf der Slush, ich glaube 2019, das war eine super coole Veranstaltung. Und hinterher meinten alle, ja, sowas muss es mehr geben. Aber was wir halt auch in Deutschland sehr gut können, ist hinterher erstmal über das schimpfen, was wir nicht so cool fanden. Und dann aber fordern, dass sowas wieder passiert. Das wird natürlich, warum sollten die Menschen das tun? Warum sollte uns irgendwer irgendwas auf dem Silbertablett servieren? Zumal wir dann hinterher erstmal rummosern, dass die Hälfte davon irgendwie nicht so toll war, wie wir uns das vorgestellt haben. Also lasst es uns irgendwie selber anpacken. Lasst uns irgendwie was machen. Lasst uns zusammenfinden. Lasst uns aufhören, irgendwie so sehr norddeutsch aufeinander zu gucken. Wer hat mehr, wer hat weniger, wer hat was erreicht und wer hat sich eigentlich wann welchen Fauxpas geleistet in der jüngeren oder ferneren Vergangenheit. Fänd ich cool, wenn da mehr Austausch, mehr Netzwerk stattfindet, mehr Sommerpartys, mehr Weihnachtsfeiern, mehr, aber natürlich auch inhaltliche Veranstaltungen. Also für alles das, was gründen möchte, wir sind davon extrem abhängig, dass hier weiter Gründungen im Land stattfinden, aber noch viel abhängiger sind wir davon, dass die Leute im Land bleiben und dass Leute ins Land kommen, um mit uns zusammen zu arbeiten an den Visionen und Zielen, die wir uns da alle gesteckt haben in unseren Unternehmen. Also lasst uns doch selber dafür sorgen, dass das so ein cooles Environment wird hier oben in MV, dass die Leute auch Bock haben, weil wenn wir das nicht gestalten, wer soll das denn machen? Ich meine, das brauche ich von jemandem, der 40 Jahre Berufserfahrung in einem Mittelstandsbetrieb brauche ich nicht erwarten, dass der hier anfängt, Open Spaces für uns zu gestalten. Das müssen wir schon selber machen. Muss natürlich am Ende irgendwie auch immer gucken, wer das bezahlt, aber die Initiative zählt. Das würde ich mir wünschen. Ich wünsche mir Initiative der jungen Elite. So.
Bumm. Zack. Ende. Tschüss, bis nächste Woche. Nein. Wir haben noch eine Frage offen, wie in jeder Folge. Und zwar, Hanna, was macht für dich einen Lokalhelden oder eine Lokalheldin aus?
Na, grundsätzlich ja jemand, der in einer anderen Lokalität kein Held wäre. Oder zumindest nicht dergestalt. Also ich finde, alle Menschen, die wirklich, vor allem die es ehrenamtlich machen, hier in MV irgendwas tun, um etwas zu verändern, worüber sie vorher jahrzehntelang gemeckert haben, das sind für mich Lokalhelden. Also das finde ich, wenn Leute wirklich ihre teilweise sehr, sehr rar gesäte Freizeit dafür nutzen, hier vor Ort was auf die Beine zu stellen, um zu sagen, ja, ich kann mir jetzt darüber beschweren, dass ABC nicht eintritt, oder ich mache es einmal selber. Das sind für mich Lokalhelden. Und dann nebenbei vielleicht nicht noch ganz vielen Leuten auf die Füße treten, weil das sollte man hier oben auch nicht tun.
Sehr, sehr cool, Hanna. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand es ein sehr sympathisches, sehr öffnendes Gespräch. Vor allem fand ich cool, wir haben ja in der Vergangenheit mit verhältnismäßig, würde ich sagen, jüngeren Unternehmerinnen und Unternehmern zu tun gehabt, die frisch gestartet sind teilweise oder erst ein, zwei Jahre über die Bühne gebracht haben, sag ich mal. Aber eben genauso cool, mal mit jemandem zu sprechen, die 6 Jahre Erfahrung mitbringt aus der Startup-Welt in MV. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du da warst heute. Wir haben es hingekriegt, glaube ich, mit allen Möglichkeiten. Und ja, freue mich, wenn wir uns bald wiederhören.
Hast du mich gerade alt genannt, Max? Nein. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und wir tauschen uns aus. Du bist jetzt auch Teil der jungen Elite, habe ich beschlossen. Vielen Dank, bis bald.
Juhu! Und nein, nicht alt.
Dieser Podcast wird präsentiert von Chancen MV und dem Land zum Leben Mecklenburg-Vorpommern. MV tut gut. Unterstützt mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.